Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und Luisa Müller.
Hi Stefan.
Hallo Luisa. Ich möchte heute mit dir eine Sonderfolge aufnehmen.
Ja, schön.
Deren Thema du noch nicht weißt. Das ist doch noch
genau, schöner,
oder? Genau.
Immer.
Und wie manchmal bei den Sonderfolgen starte ich trotzdem mit einer konkreten Fallvignette. Die musst du jetzt, du bist jetzt in dem Stress, da dieses Leitsymptom sogar ein bisschen schneller abzuhandeln,
gut, damit
wir dann noch die andere Hälfte der Folge nochmal für so ein übergeordnetes Thema haben, was ich dran aufhängen will. Also es geht hier um einen 55-jährigen Patienten, der hat als Vorerkrankungen eigentlich nur eine Hypertonie und was er auch noch hat, er hat immer so rezidivierende Blasenentzündungen als Mann, was ja ungewöhnlich ist, aber ich hatte ihn dann mal die Blase geschallt und er hatte ein großes Blasendivertikel, wo ich denke, das ist der Grund. Und ich habe das ganz stolz mit Bildern zu einem Urologen geschickt und war mir ganz sicher, dass die das operieren werden, weil das war wirklich 5x7 cm groß. Ich habe mir gedacht, na gut, da steht halt immer Urin drin rum, da sammeln sich Keime an, aber die haben da keine OP-Indikation gesehen. So kommt er halt jetzt weiter, immer mal wieder mit seinen Harnwegsinfekten. Und der war aber auch jetzt wegen einer anderen Sache, nämlich nochmal zu dieser normalen Prostatakrebsvorsorge beim Urologen gewesen und der hat ihn dann eben auch nochmal geschallt und er hatte dann den Schallkopf auf seine Milz gehalten und hat festgestellt, dass die ein bisschen zu groß ist. Hat ihm gesagt, er hätte eine leichte Splenomegalie, das sollte man doch mal weiter abklären. Gut, immerhin hat er eben nicht gleich eine Überweisung zum Hämatologen ausgestellt, das denke ich war ja schon mal gut, das hat man ja häufiger oder wenn das dann die Facharztkollegen dann praktisch untereinander gleich eine Menge Überweisungen triggern, wo wir uns denken, hey, es wäre doch gut gewesen, wenn wir da nochmal eingeschaltet worden wären, hat er auch so gemacht. Aber er kam jetzt zurück, war irritiert. Ich hatte jetzt auch keine direkten Messwerte von der Milz, stand nur in dem Befund drin, leichte Splenomegalie, also von daher konnte ich es jetzt auch nicht abgleichen. Aber das kann jetzt vielleicht erstmal so ein paar Gedanken bei dir triggern, bevor wir dann die Splenomegalie dann auch nochmal gleich als Aufhänger für eine übergeordnete Diskussion nehmen. Aber was würde dir erstmal bei dieser Fallvignette da als mögliche Kategorien oder Diagnosen einfallen, wenn jemand eine Splenomegalie hat? Wie würdest du weiter rangehen, wenn du das weiter abklären sollst?
Also sag mal so, jetzt ohne dem Kollegen irgendwas nachsagen zu wollen, aber natürlich würde ich das nochmal kontrollieren, weil letztendlich, da waren ja keine Messwerte auch dabei und je nachdem, wie du den Winkel hältst vom Schallgerät, kannst du ja ganz unterschiedliche Durchmesser dann bekommen. Also gut,
das kann ich dir ja vorab schon mal geben. Das habe ich natürlich auch gemacht, bevor ich da irgendwelche weiteren Untersuchungen lostrete. Es gibt ja für die Milz so diese schöne 47-11-Regel.
Genau.
Die kann man heute nur noch den älteren Patienten so richtig erklären, die jüngeren oder wenn du den 47-11 sagst, stand die dich nur an. Ich glaube, das wird nicht mehr so verwendet, obwohl es das Parfum vielleicht sogar noch gibt. Das weiß ich nicht. Weil so einer dieser medizinischen Memnotics, wie man sich das merken kann, also die Milz sollte nicht länger als 11 cm, nicht breiter als 7 und nicht tiefer als 4 cm sein. Gut, und er hatte seine, war jetzt 13 cm lang und aber auch 7,5 cm breit, die Tiefe war auch 4,5 cm. Er selber hat ungefähr eine Körpergröße von 180 cm.
Wollte ich auch gerade sagen, wenn er sehr, sehr groß wäre, ne, müsste man das natürlich gegebenenfalls
genau, also man kann das, ich hätte das jetzt selber wahrscheinlich so als grenzwertigen Befund oder eine leichte, von mir aus auch eine leichte Splenomegalie notiert und hätte dem wahrscheinlich erstmal nicht groß weitere Beachtung geschenkt. Aber natürlich kann man hier auch weitere Dinge sich noch überlegen. In welche Richtung würdest du so kategorial weiterdenken?
Also spannend wäre ja, angenommen, er ist ja dein Patient, du hattest schon mal hier und da eine Abdomensonographie gemacht, hat sich das verändert, also ist dein Größenwachstum oder ist das schon seit vielen, vielen Jahren?
Genau, also das ist ein bekannter Vorbefund.
Genau, weil das ist ja schon mal ein entscheidendes. Ansonsten, wenn das jetzt neu wäre, könnte da natürlich auch eine maligne Genese dahinter stecken, also eine Leukämie oder irgendwas in der Art.
Ja, solche Erkrankungen, denkst du. Das ist halt auch wieder das, ne, wenn man natürlich hausärztlich schon, ich habe allein ja auch wegen diesen rezidivierenden Harnwegsinfekten natürlich auch mal ein breiteres Labor gemacht und das konnte ich dann praktisch schon innerlich abhaken, weil das wusste ich, das ist die erlebte Anamnese.
Ja.
Da war ein völlig normales Differentialblutbild. Ich meine, wie hoch schätzt du dann die Wahrscheinlichkeit, dass trotzdem eine maligne Erkrankung vorliegen könnte, die schon eine vergrößerte Milz macht, wenn das Blutbild komplett in Ordnung ist.
Ich also sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich. Ja. Ne? Nie können wir nie sagen, aber ich würde auch mal sagen, verschwindend gering.
Ja.
Also genau, das würde man auch überlegen, aber das kann man wirklich mit einem über das Labor auch so unwahrscheinlich machen, dass man der Diagnose erstmal nicht weiter folgt. An was denkst du noch?
Ja, infektiöse Genese, genau. Da könnte man die Lymphknotenstationen abtasten. Mhm.
Passt ansonsten, aber auch nicht zum zeitlichen Verlauf.
Also was ich jetzt noch überlegt hatte, ja. Es gibt ja auch, glaube ich, so persistierendes Splenomegalin, wenn er jetzt zum Beispiel mal, sind wir mal wieder dabei, bei EBV oder irgendwas hatte, eine infektiöse Erkrankung und die sich einfach nicht zurückbildet, dass das einfach so persistiert.
Das gibt's, wusste ich selber gar nicht. Okay.
Stelle ich mal so in den Raum, könnte ich mir in meiner Logik jetzt gerade so herleiten, müsste ich auch nochmal nachschauen, ob das so stimmt, aber genau, also aber erstmal habe ich so den Eindruck, es geht so ein bisschen in die Richtung, da hat jemand was festgestellt und so ein bisschen einen Krankheitswert in den Raum gestellt und jetzt muss man dem so ein bisschen folgen und hat so ein bisschen wie so ein Problem bekommen, was man vorher gar nicht hatte und auch nicht bestellt hat.
Genau, da leitest du schon schön über, Luisa, zu dem, was ich also anhand dieses Falls diskutieren wollte, nämlich wie gehen wir mit Zufalls- und Nebenbefunden mit fraglich-pathologischem Wert um, weil genauso habe ich das eingestuft. Ich tue das trotzdem noch mal ganz kurz noch mit dem, du hast ja schon die wesentlichen Dinge gesagt, jetzt noch mal aus der Sicht meiner erlebten Anamnese mit dem Patienten habe ich das natürlich schon noch mal abgeklappert. Ne? Du hast ja akute und chronische Infektionen genannt, da hatte ich einfach keine Klinik dafür, dass der jetzt irgendwas mit Epstein-Barr-Virus oder Zytomegalie-Virus hatte. Ich habe einmal ein breites Labor, was auch noch sehr aktuell war, gehabt. Da er auch keine erhöhten Transaminasen hat, habe ich jetzt dann nicht irgendwie noch an eine Hepatitis oder so gedacht, was jetzt auch der Fall sein könnte. Es gibt so seltene Speichererkrankungen, Morbus Gaucher, Niemann-Pick-Krankheit. Da muss ich ehrlich sagen, die kenne ich auch nur vom Namen her. Ja. Ja, da müsste ich auch nachgucken, wie man überhaupt darauf abklärt. Das habe ich jetzt hier nicht für adäquat gehalten. Medikamentennebenwirkungen können das ganz selten mal machen, zum Beispiel Granulozytenkolonie, stimulierender Faktor. Das weiß man aber dann aus der Anamnese, ob die Patienten das nehmen. Tumorkrankheit hast du schon gesagt, das blutbildende System ist total unwahrscheinlich bei völlig normalem Differentialblutbild. Sekundär bei Leberzirrhose, ich hatte einen Schall von ihm. Er hat keine erhöhten Transaminasen, die Leber sah normal aus. Also diese Sachen waren auch schon alle abgeklärt und vor allem hat er auch keine Begleitanamnese, die irgendwie passt. Er hat ihn nie in Ikterus geschildert, er hat keine Bauchschmerzen, er hat kein Fieber, keinen Gewichtsverlust gehabt. Also von
er
daher.
Er hat einfach nur einen Ultraschall bekommen.
Genau, er hat einfach nur einen Ultraschall bekommen. Ne? Also von daher, ne, aber nur auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich dreht man dann nochmal die Schleife. Ja. Das hat ja auch was mit Patienten ernst nehmen zu tun, aber ich denke, es benötigt halt Fingerspitzengefühl, ja, was wir jetzt wirklich lostreten wollen. Und damit sind wir jetzt auch so ein bisschen bei der übergeordneten Diskussion. Wie gehst du mit sowas um? Vielleicht fallen dir ja auch andere Fälle mit anderen Leitsymptomen ein. Also wie handeln wir solche Dinge, denen wir ja immer häufiger begegnen, je mehr Bildgebung auch gemacht wurde. Und die Leute landen ja letztendlich alle wieder bei uns.
Ja,
und,
genau.
Und man kann durchaus einen Patienten haben, der sogar nicht nur ein, sondern zwei oder drei grenzwertige Befunde hat, die man so im Hinterkopf behält, aber wo man auch nicht so weiß, wie weit gehe ich jetzt hier mit einer weiteren Abklärung.
Ja, also es hängt natürlich auch, sage ich mal, davon ab, um welchen Wert oder um welche, welches Organ es jetzt geht. Das kann dann nochmal unterschiedlich sein. Aber vom Grundsatz her versuche ich, das so zu kommunizieren, dass die Klinik führen sollte. Das heißt, die Klinik führt ja eigentlich auch, um überhaupt zu entscheiden, ob ich eine weitere Diagnostik brauche.
Das finde ich eine schöne Überlegung. Ja.
Und letztendlich ist das Problem, dass man, wenn die Diagnostik schon erfolgt ist, man dann wieder zurück muss. Das ist ein bisschen schwieriger, ne? Aber dass man einfach den Patienten nochmal erklärt, das ist ja auch Teil von einer unserer Studien aus dem Institut, von der Betty-Studie, die nochmal zeigt, wie oft auch Zufallsbefunde in radiologischen Untersuchungen vorkommen, wenn man Untersuchungen macht, Röntgen oder dergleichen, oder wie häufig zufallsbefundlich Bandscheibenvorfälle diagnostiziert sind, obwohl gar keine Klinik vorhanden ist.
Sagst du unseren Zuhörern nochmal nur in zwei Sätzen, worum es sich bei der Betty-Studie dreht?
Genau, das ist ein ganz hilfreiches Tool, in dem es eine Patientenseite und eine Arztseite gibt, wo es darum geht, zu unterstützen bei der Entscheidung, ob man eine Bildgebung benötigt bei muskuloskeletalen Beschwerden.
Okay, genau. Das werden wir der Öffentlichkeit nach den
in den Shownotes verlinken.
Dann irgendwann mal breit vorstellen, dass sie darauf Zugriff haben. Genau. Also das finde ich schon mal eine gute Überlegung. Ne? Also ein Befund ohne irgendwelche dazugehörige Klinik kann natürlich trotzdem mal einen pathologischen Wert haben, das ist schon richtig. Ich meine, du kannst auf einer Zufallsaufnahme des Röntgens einen Rundherd haben, der sich schon als Tumor herausstellt. Also man könnte sich pauschalisieren. Aber es ist eine gute, ich würde mal sagen, Heuristik. Ne? Wir arbeiten ja viel mit Heuristiken, Daumenregeln. Andere Heuristiken oder Vorgehensweisen, die du noch hast mit solchen Patienten. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat nicht die dazugehörige Klinik, ist aber trotzdem verunsichert über den Befund.
Naja, man kann anbieten zu kontrollieren, ne? Also dass man sagt, man wartet mal eine gewisse Zeit und schaut nochmal, ob sich was verändert, weil letztendlich zeigt ja die Veränderung häufig, also ne, eine Progression zeigt, in welche Richtung es geht. Und wenn etwas stabil bleibt oder sogar kleiner wird oder verschwindet, ist das natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Also dass man einfach da Gesprächsangebote macht, Kontrolltermine vereinbart, wäre eine Möglichkeit. Letztendlich bei diesen Laborwerten finde ich auch immer spannend, die Referenzwerte, die sind ja einfach mal festgelegt worden. Ne? Und es gibt im Einzelfall einfach Patienten, die von der Norm abweichen, aber keinen Krankheitswert aufweisen. Auch das diskutiere ich dann an dieser Stelle.
Genau, die Gaußsche Verteilungskurve. Manche können sich, auch wenn sie Mathe gehasst haben, in der Schule noch dran erinnern.
Genau.
Da kann man das gut erklären. Genau, also was du letztendlich anwendest, ist der Test of Time. Ne? Wir warten ab.
Genau.
Das, und den kann man recht strategisch einsetzen, wenn man eben Red Flags abgeklappert hat. Aber die haben wir ja letztendlich schon damit, wenn wir sagen, wir haben eine komplett blande Anamnese und vielleicht auch eine unauffällige körperliche Untersuchung. Das sind ja eigentlich unsere Tools, mit denen wir Red Flags auf unserer Ebene auch rausfinden. Und du hast eben Labor gesagt, also mir fällt da zum Beispiel ein, erhöhte Calciumwerte. Ne? Das ist ja eine Sache, Calcium ist sehr gut und eng im Körper reguliert. Also die haben natürlich per se, wenn die bleiben, einen pathologischen Wert und müssen weiter abgeklärt werden. Aber trotzdem ist da auch das Leiten in den gerechte Prozedere. Bitte erst noch einmal kontrollieren, weil bei vielen Patienten ist er dann wieder im Normbereich, gerade wenn er noch ein bisschen außerhalb war, weil hier zum Beispiel weitere Untersuchungen dann einfach auch schon aufwendiger sind, um die Ursache abzuklären. Also das ist eine gute Strategie. Noch irgendwelche anderen Sachen überlegt?
Naja, mittlerweile kurz. Würde ich vielleicht sogar auch KI einsetzen. Ne? Ich würde dann die Befunde, die wir gesammelt haben, allesamt eingeben und das würde das auch nochmal bestätigen. Ne? Also dass auch nochmal eine Beruhigung dadurch zustande kommt, dass man sagt, hier wird das genauso eingeschätzt, die und die Symptome müssten oder würde man jetzt erwarten. Also das könnte ich mir gerade vorstellen. Ich versuche das immer öfter mit einzufügen, einfach noch als Ergänzung. Mhm. Ne? Also
da brauchst du halt auch eine KI, die dann ein bisschen unsere Denke auch widerspiegelt. Das muss man, wenn, in den Prompt auch wirklich mit reingeben für das Setting Hausarztpraxis. Sonst, wir wissen ja, diese Symptomchecker, sonst die Patienten auch manchmal verwenden, die tun natürlich auch rein aus rechtlichen Gründen immer die relevanten Krankheiten ganz oben listen, damit die da nicht angegangen werden können.
Ja, klar. Nee, das war jetzt nur, wo ich so dachte, ne? Das ist so eine Sache, die man natürlich perspektivisch auch noch mit reinnehmen kann. Ja, ich glaube, das Haupttool hier ist wirklich die Kommunikation.
Ja.
Und den Patienten ganz offen und authentisch im Shared Decision Making letztendlich, das kann auch von Patient zu Patient komplett...
Genau, den Punkt wollte ich noch gerne diskutieren als letztes mit dem
Shared Decision Making. Ja, kann komplett unterschiedlich verlaufen. Wenn ich merke, der Patient ist nach wie vor stark verunsichert, dann wird mein Angebot wahrscheinlich größer sein. Ich werde bereit sein, mehr zu tun, um hier Beruhigung zu schaffen, als bei Patienten, wo ich merke, das ist so in Ordnung, wir kommen so zurecht. Genau. Also so ein bisschen angepasst an den Patienten.
Wobei das natürlich auch wieder knifflig ist, weil nicht selten erwischt es dann noch Patienten, die jetzt auch noch funktionelle Körperbeschwerden haben, die man früher als somatoforme Beschwerden bezeichnet hat. Und da haben wir dann natürlich, wir wollen keine Somatisierung, also eine Fixierung auf das Symptom natürlich auslösen. Das ist dann nochmal kniffliger.
Genau,
wie weit gehe ich mit der Diagnostik?
Ganz genau. Da hast du dann eher wieder, dass du ganz bewusst etwas nicht tust, aber auch da wieder viel kommunizierst. Ne?
Genau, und also mache ich völlig genauso. Und letztendlich, es ist ja letztendlich Kommunikation von Unsicherheit auch. Und ich glaube, die meisten Patienten aus meiner Erfahrung können sehr gut damit umgehen. Wenn ich eben nicht den Eindruck erwecke, man muss nur genug Untersuchungen machen, dann ist man auf jeden Fall immer sicher, um was es sich handelt. Und ich frage manchmal Patienten wirklich direkt, wenn ich es kann, aus den Daten her, versuche ich es auch zu beziffern. Also hier helfen auch epidemiologische Daten, dass ich zum Beispiel sage, manchmal schätze ich das auch so ein bisschen, aber ich sage zum Beispiel, wenn wir diese Entscheidung fahren, bleibt hier eine Restunsicherheit von vielleicht, sage ich dann, 1-2%, dass wir uns trotzdem getäuscht getäuscht haben, dass etwas Schwerwiegenderes vorliegt, was dann hoffentlich dann eben später, dann, wenn es der Fall ist, sich mit irgendwie mit Symptomen äußern. Können Sie mit dieser Unsicherheit leben, frage ich ganz offen. Und aus meiner Erfahrung sage ich, die meisten können damit leben. Wenn sie sagen nein, okay, dann muss ich natürlich überlegen, was ist dann der nächste Schritt. Aber ich notiere das dann auch so. Ich schreibe dann auch auf, ich habe die, wir haben über die damit verbundene Unsicherheit geredet und es wurde von dem Patienten akzeptiert, das so zu tragen.
Ja, ja, schön.
Gut, und ich denke, das haben wir doch, glaube ich, drei gute Heuristiken insgesamt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeliefert. Wenn Sie noch andere Sachen haben, die Sie anwenden in so einer Situation oder als sicher empfinden, schreiben Sie uns bitte
wieder
über unsere Mailadresse oder Sie können es auch in den gängigen Foren unten in den Chatbereich schreiben. Wir sind gespannt, was Sie da noch ergänzen. Und wir freuen uns bis aufs nächste Mal.
Ja, danke dir, Stefan. Tschüss.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.